Ja, weil uns Gott dafür bestimmt hat, ein Licht zu sein, deswegen haben wir auch Verantwortung. Irgendwie, ich habe echt überlegt, passt das heute noch ran? Es wird möglicherweise vielleicht bis 12:45 gehen. Aber es ist gut, dass wir uns so Zeit genommen haben, wirklich unseren Herrn zu suchen heute. Weil das ist das Wichtigste, was wir irgendwie tun können. Und als Kerstin das vorgelesen hatte, dass das Volk ein großes Licht sehen wird und dass wir Licht haben durch Jesus, ergibt sich für uns daraus, dass wir Verantwortung haben. Heiliger Geist, lass das doch bitte jetzt wirklich Worte sein, die ich spreche, die deine Worte sind, Herr, dass es nicht eine schöne Rede ist, sondern dass du etwas bewirkst, etwas Gutes schaffst in unserem Herzen, das, was du bewirken möchtest. Herr, wir wollen dich wirklich erheben und auf dich hören jetzt. Lass dein Wort in uns wirklich Frucht bringen, die bleibt, die unser Leben berührt und verändert. Herr, darum bete ich, hab diese Gnade bitte mit uns zusammen und auch mit mir, dass wir das hören und reden, das, was dir gefällt und was du sprechen möchtest, dass es gehört werden soll. Ja, Amen. Und zwar, ich hatte bei einer meiner Gebetszeiten, bin ich irgendwie gedanklich in den Bereich gekommen, meine Berufung, was Gott so mit meinem Leben vorhat und tun möchte. Und während dem drüber nachdenken, ist mir vor meinem inneren Auge so ein Bild vorbeigezogen. Und zwar, ich komme aus einer Tischlerei, jahrelang dort gearbeitet, und da ist es ja so, dass man für die Herstellung von einem bestimmten Produkt, meinetwegen von einem Schrank, eine ganze Menge Arbeitsgänge braucht. Da gibt's die Zuschneidsäge, da gibt's die Abrichtmaschine, die Hobelmaschine, da gibt's eine Maschine, die Kunststoffkanten an die Platten anleimt, da gibt es einen Akkuschrauber, da gibt es eine, wenn's gut ausgestattet ist, eine computergesteuerte Bohrmaschine, eine CNC-Bearbeitungsmaschine, die nach verschiedenen Programmen verschiedene Löcher reinbohrt und Dinge rausfräst und so weiter. Da gibt es eine Menge Bearbeitungsschritte, durch die jedes Teil durchläuft, damit man am Ende, dass auch noch wieder jemand notwendig einen Schrank zusammenbauen kann. Und irgendwie hat mir der Heilige Geist daran was offenbart. Und zwar ist das, dass jede dieser Maschinen, Geräte, große oder kleine, notwendig sind, damit am Ende genau der geplante Schrank daraus wird. Und im Bild gesprochen, könnte die Zuschneidesäge sagen, ich muss immer nur Teile zuschneiden, die CNC, die darf da die Löcher reinbohren. Also meine Funktion in diesem ganzen Konzept ist eigentlich völlig unbedeutend. Ich ziehe mich hier mal zurück und lass die CNC mal sehen, wie sie ohne meinen Zuschnitt klarkommt. Die CNC sagt, ich würde gerne mal aus einer Platte richtig Teile schneiden. Ich kriege immer die fertigen Teile, muss sie dann bloß noch bearbeiten. Wenn ich nicht mal diesen Job habe, wie zum Beispiel Platten zu schneiden, dann bin ich hier fehl am Platz. Und der Akkuschrauber könnte sagen, ich bin lediglich dazu da, die Schrauben hier reinzudrehen. Ich mache das nicht mehr. Wenn ich nicht mal was Richtiges machen kann, wozu soll ich da sein? Und so ist das so vor mir vorbeigezogen und ich dachte, ja, ich habe eine Verantwortung für die Berufung, die ich von Gott habe. Und du hast eine Verantwortung für die Berufung, die du von Gott hast. Und der Heilige Geist bringt das gerade so in unserer Gemeinde jetzt hervor. Das wird demnächst vielleicht uns noch häufiger beschäftigen. Wir haben insgesamt einen Auftrag von Gott. Und dieser Auftrag ist eine Verantwortung, die wir haben. Und dieser Verantwortung müssen wir gerecht werden. Und es gibt etwas, was auf unserer Seite dabei zu tun ist, nämlich zu entdecken, Herr, welche Verantwortung hast du mir gegeben? Welche Berufung? Was willst du durch mich wirken? Diese Fragen müssen wir Gott stellen. Und das Problem in unserem Denken ist oft, dass wir sehen, wenn jemand diesen Weg gegangen ist und Gott gefragt hat und anfängt, in dem zu leben, wofür er von Gott bestimmt ist, dann kommen wir auf den Gedanken, ja, das möchte ich auch. Ich möchte auch in dieser Berufung leben wie mein Bruder oder wie meine Schwester. Und dieser Gedanke kann in die Irre führen, weil du wirst nicht genau in dieser Berufung leben und dienen. Du wirst in der Berufung leben und dienen, die Gott dir gegeben hat. Und das möchte ich ein Stück auch mit Bibelworten ausbauen. Wenn wir sehen, dass jemand wächst in seiner Berufung, kann es passieren, dass der Gedanke aufkommt, ja und was ist mit mir? Der wächst in seiner Berufung und ich nicht. Warum nicht? Weil es niemand gesehen hat, was deine Berufung ist? Ich denke, der Grund, warum eine ganze Menge Menschen nicht in ihrer Berufung wachsen, ist, dass sie sich nicht zu Jesus hin danach ausstrecken. Unsere Berufung kommt von unserem Herrn Jesus. Nur bei ihm finden wir unsere Bestimmung. Andererseits ist das auch extrem ermutigend, weil von keinem Menschen ist es abhängig, ob wir in unserer Berufung leben können oder nicht. Also, möchte ich mit euch zum 2. Petrusbrief gehen, im Kapitel 1. Zweiter Petrus, Kapitel 1, ab Vers 10. Darum, Brüder, befleißigt euch umso mehr, eure Berufung und Erwählung festzumachen. Denn wenn ihr diese Dinge tut, werdet ihr niemals straucheln. Darum, Brüder, befleißigt euch umso mehr, eure Berufung und Erwählung festzumachen. Denn wenn ihr diese Dinge tut, werdet ihr niemals straucheln. Denn so wird euch reichlich gewährt werden, der Eingang in das ewige Reich unseres Herrn und Heilandes Jesus Christus. Darum, Brüder, befleißigt euch umso mehr. Das ist natürlich ein relativ nicht umgangssprachliches Deutsch. Aber befleißigt euch umso mehr. Ich weiß, hier steht noch mehr drin, dieser Vers, denn wenn ihr diese Dinge tut, bezieht sich nicht nur allein auf das Suchen nach unserer Berufung, aber eben auch. Also befleißigt euch umso mehr. Es steht in einer anderen Stelle im Neuen Testament, das umso mehr, als so wie ihr den Tag des Herrn nahe kommen seht. In einem anderen Zusammenhang steht das. Aber auch hier kann man sagen, befleißigt euch umso mehr, eure Berufung und Erwählung festzumachen. Und ich nehme aus dem anderen Brief den zweiten Teil dazu, weil ihr den Tag des Herrn nahe kommen seht. Wir leben wirklich in der Zeit, dass das Kommen von unserem Herrn näher ist als je zuvor. Das ist schon mal rein statistisch der Fall. Aber auch das Zeitalter ist viel mehr herangereift, dass Jesus kommen wird. Darum, Brüder, befleißigt euch umso mehr, eure Berufung und Erwählung festzumachen. Also, wir halten hier fest aus Gottes Wort, befleißigt euch umso mehr, eure Berufung und Erwählung festzumachen. Befleißige du dich umso mehr, deine Berufung und Erwählung festzumachen. Und aus dem Philipper 2, Vers 12, das brauchen wir vielleicht nicht jetzt aufschlagen, da steht, wirkt euer Heil mit Furcht und Zittern. Und das hat für mich einen Zusammenhang mit der Predigt vom Axel über Gottes Furcht. Das hat mich nachhaltig bewegt und irgendwie berührt, dass die Ehrfurcht vor Gott die Motivation ist, nach unserer Berufung zu suchen. Weil wir sind für unseren Herrn Jesus Gemeinde. Für ihn sind wir Gemeinde. Er ist das Haupt und wir sind sein Leib. Und all das, was wir tun und tun sollen und auch tun wollen, in seinem Namen, das ist unsere Berufung. Unsere Berufung ist das, wofür wir bestimmt sind in seinem Leib. Der Platz, den er uns gegeben hat. Das ist der Bereich, den er uns anvertraut hat, der an unsere Verantwortung gegeben ist. Und das alles für ihn. Das Leben in unserer Berufung schafft für uns wirklich eine Befriedigung. Aber das darf nicht unsere Motivation sein. Unsere Befriedigung und unsere Sicherheit müssen wir von unserem Herrn Jesus holen. Und dann sagen, Herr, und ich möchte gern, um deinetwillen, um deiner Ehre willen, ich möchte um deines Reiches willen erkennen, wie du mich einsetzen möchtest in deinem Reich. Ich glaube, so kommen wir rein in das, wofür wir bestimmt sind, indem wir erkennen, warum wir in unserer Berufung leben sollen. Berufung, könnte man sagen, ist eine Bestimmung, die Jesus uns gegeben hat für unser Leben, bevor die Welt überhaupt geschaffen hat. Es steht an einer anderen Stelle im Neuen Testament, dass wir in Jesus Christus zu guten Werken geschaffen sind, die Gott vorher für die bereitet hat, die ihn lieben oder die ihm folgen. Also, es gibt ein Leben, was von Gott für uns vorbereitet ist. Und dieses Leben passiert nicht, indem ich sage, Herr, okay, ich möchte, dass du mir sagst, was ich tun soll. Sondern dieses Leben passiert, indem ich Jesus suche und bei ihm das finde, wofür er mich bestimmt hat. Ich kriege das auch nicht raus, indem ich meine Geschwister frage. Ich kriege nicht raus, indem ich frage, was denkst du, wozu ich bestimmt bin? Das ist auch wichtig, dass man mal fragt, ich habe den Eindruck, Jesus will mich in die und die Richtung verwenden. Könntest du das auch sehen oder bin ich da völlig auf der falschen Spur? Das ist wichtig, dass wir das tun. Aber zuerst brauchen wir Offenbarung über unsere Bestimmung von Jesus selber für uns persönlich. Das muss das allererste Fundament sein für den Bereich, dass wir kennenlernen, wofür wir bestimmt und berufen sind. Und das zweite ist, also erstmal unsere Verantwortung, das zweite ist, befleißigt euch. Das Suchen nach einer Berufung hat einen Preis. Weil immer, wenn es dahin kommen soll, dass ich mehr in dem lebe, wofür ich von Jesus bestimmt bin, muss ich Prioritäten in meinem Leben ordnen und ändern. Ich kann nicht weiterleben wie bisher und in dem wachsen, wofür ich von Jesus bestimmt bin. Und ich habe aber die Verantwortung für den Bereich, den Jesus mir anvertraut hat. Und du hast Verantwortung für den Bereich, den Jesus dir anvertraut hat. Dass wir hier so viel Land jetzt verwalten dürfen und auch müssen, hat etwas damit zu tun, dass Gott Pläne mit uns hat. Es ist nicht zum Selbstzweck, es würde uns auffressen. Es hat etwas damit zu tun, dass Gott mit uns, mit unserem Leben Pläne hat. Und es hat damit etwas zu tun, dass diese Pläne sich in vielfältigen Bestimmungen und Berufungen in unserer Gemeinde verwirklichen. Und nun wird es nicht so sein, dass ein Ältestenteam jedem sagt, das ist deine Berufung, das ist deine Berufung, du wirst das tun, du wirst das tun. Und dann fängst du an, in dem Bereich zu dienen und zu arbeiten. Weil dann würde die Ausrüstung dafür fehlen. Wir brauchen diesen Prozess, dass Jesus in uns die Ausrüstung für unsere Berufung schafft. Und das kriegen wir, indem wir das bei Jesus suchen. Wenn wir, der Heilige Geist gibt uns ein Gespür in uns, wo wir sagen, ich könnte in diese Richtung berufen sein. Eine gute Hilfe dabei ist es, sich zu überlegen, wofür brennt mein Herz? Ich habe mal die Frage gestellt bekommen, wenn es die Möglichkeit gäbe und du hättest die Fähigkeit dazu, das Geld wäre dafür da, was würdest du tun? Das ist eine gute Frage. In dieser Richtung können wir ein Stück entdecken, in welche Richtung unsere Berufung geht. Aber wichtig dabei, bei dem allen ist, dass wir das von Jesus empfangen. Dass wir in uns diese Sicherheit gewonnen haben, dass wir als seine Kinder bei ihm angenommen sind. Wir haben uns ja auch in Bezug auf Berufung schon oft auch über unsere Herzensmotivation unterhalten. Und das ist und bleibt das Fundament. Das, was Jesus durch uns tun will, kann niemals unsere Annahme, unsere Sicherheit bei ihm ersetzen. Wenn wir diesen Weg gehen würden, dann dienen wir nicht dem Herrn mit unserer Berufung, sondern unserer eigenen Befriedigung. Und das wird Jesus nicht segnen. Das wird nicht wachsen. Aber es gibt eben auch den anderen Teil. Es gibt diese Berufung, die wir haben und für die wir Verantwortung haben und nach der wir suchen sollen und müssen. Und das ist wichtig, dass wir das tun. Es gibt diese beiden Bereiche. Die Berufung, unsere Bestimmung, das, was Jesus durch uns wirkt, darf und kann nicht ersetzen, dass wir bei ihm angenommen sind, dass er unser Herz heilt, dass er die Sicherheit und der Felsen in unserem Leben ist. Dafür darf Berufung und Dienst nie missbraucht werden. Und der zweite Teil ist aber auch wichtig, ist genauso wichtig, dass wir sagen, Herr, ich möchte dir dienen mit dem, was du mir anvertraut hast. Ich habe mir das so aufgeschrieben, ich habe Verantwortung für den mir anvertrauten Bereich. Und indem ich, wenn ich an Berufung denke, immer die Berufung eines anderen im Blick habe, wo ich irgendwie sehe, dass da was wächst, dann veruntreue ich den Bereich, den Jesus mir anvertraut hat. Und der erste Schritt dort hinein ist, im Gebet danach zu suchen. Ich fand das mal gut vom Hartwig, was er da gelehrt hat. Aller Erfolg im Reich Gottes kommt durch ganz, ganz simple Dinge zustande, nämlich indem ich den Herrn suche und sein Wort liebe und lese. Diese simplen Basics, unseren Herrn suchen und lieben und in seinem Wort lesen, schafft in unserem Herzen den Zustand und die Substanz, die notwendig ist, dass Jesus durch uns wirksam ist. Und wenn wir das unter dem Gesichtspunkt von Gottesfurcht uns anschauen, dann wird uns, glaube ich, irgendwie bewusst, dass es, wie soll ich denn sagen, Jesus verunehrt, wenn wir nicht nach unserer Berufung suchen. Wenn wir nicht eifrig danach schauen und eifrig auch danach verlangen, dass Jesus das, was er in unserem Leben verwirklichen will, auch wirklich verwirklichen kann. Wenn wir das nicht suchen, dann verunehren wir Jesus, weil er uns etwas anvertraut hat. Er hat uns eine Berufung und Begabung gegeben im Geistlichen und darüber hinaus auch im Natürlichen. Wenn wir die nicht anwenden in seinem Reich, dann verunehrt das, was Jesus uns anvertraut hat. Dann verunehren wir das, was Jesus uns anvertraut hat. Also wichtig ist, dass wenn wir nach unserer Berufung suchen, dass unsere Motivation Ehrfurcht vor Jesus ist und sagen, Jesus, um dessen Willen, dass du mir etwas anvertraut hast, will ich darin wachsen, will ich darin zunehmen. Ich will das nicht für mich nehmen, für mein eigenes Glück nehmen. Ich will, dass du dadurch geehrt wirst. Das ist eine reine Motivation, um in unserer Berufung zu wachsen. Wenn wir sagen, Jesus, ich will, dass du durch mein Leben geehrt wirst. Deswegen möchte ich erkennen, auf welche Weise du durch mich dein Reich bauen willst. Diese Motivation ist rein und ist gut und zu dieser Motivation möchte ich euch anspornen, dass wir sagen, Herr, du hast eine Berufung für mich und ich möchte nicht an dem Punkt jetzt stehen bleiben, wo ich gerade stehe. Da gibt es noch mehr und um deines Reiches willen, um deines Namens willen will ich das ausfüllen. Hilf mir, schaff das in meinem Herzen, bring mich weiter, bring mich durch Prozesse durch, die dafür notwendig sind, dass du das dann durch mich tun kannst, was du willst. Möchte mit euch mal zum Psalm 16 gehen. Die ersten Verse, da steht, bewahre mich Gott, denn ich berge mich bei dir. Ich habe zum Herrn gesagt, du bist mein Herr, es gibt kein Glück für mich außer dir. Das ist die Basis für das Leben in unserer Berufung. Ich habe zum Herrn gesagt, du bist mein Herr, es gibt kein Glück für mich außer dir. Das heißt, alles, woraus ich mein Glück erwarte, letzten Endes suche ich das bei dir. Alles das, worin ich meine Befriedigung suche, Herr, ich suche das bei dir. Ich kämpfe mich durch den Dschungel meiner Gefühle und Gedanken und ich suche meine Befriedigung und meine Sicherheit wieder bei dir. Bewahre mich Gott, denn ich berge mich bei dir. Ich habe zum Herrn gesagt, du bist mein Herr, es gibt kein Glück für mich außer dir. Dann geht es weiter, an den Heiligen, die auf Erden sind, an den Herrlichen ist all mein Wohlgefallen. Zahlreich sind die Schmerzen derer, die einem anderen Gott nachlaufen. Ich werde ihre Trankopfer von Blut nicht spenden und ihren Namen nicht auf meine Lippen nehmen. Der Herr ist das Teil meines Erbes und mein Becher. Du bist es, der mein Los festlegt. Die Messschnüre sind mir gefallen auf liebliches Land. Ja, mein Erbteil gefällt mir. Also in diesen beiden Zusammenhängen ist es in Gottes Wort verankert. Zuerst kommt, ich habe zum Herrn gesagt, du bist mein Herr. Es gibt kein Glück für mich außer dir. Also all meine Sehnsucht nach Bestätigung, meine Sehnsucht nach Annahme, suche ich wirklich zuerst bei dir, damit die von dir im Fundament gebaut ist in meinem Leben. Und das kann kein Mensch in Frage stellen. Wenn ein Fundament von Bestätigung und von Geliebtsein und von Annahme von Gott in deinem Leben gepflanzt ist, das kann niemand kaputt machen, weil es göttlich ist. Es ist unzerstörbar. Und auf diesem Fundament baut das dann auf, im Vers 5, der Herr ist das Teil meines Erbes und mein Becher. Du bist es, der mein Los festlegt. Die Messschnüre sind mir gefallen auf liebliches Land. Ja, mein Erbteil gefällt mir. Und das ist das, was Gott möchte, dass wir das über unserem Leben brüten. Dass wir sagen, Herr, das Erbteil, was du mir gegeben hast, das gefällt mir. Und jetzt lass mich ein bisschen mehr davon erkennen, was das Erbteil für mein Leben ist. Aber ich will schon von vornherein sagen, es wird mir gefallen, weil es von dir ist. Die Messschnüre sind mir gefallen auf liebliches Land. Es gibt keine Berufung, die unfruchtbar wäre. Man könnte auch sagen, liebliches Land ist fruchtbares Land. Und das, was Gott für dich bestimmt hat, worin du lebst, was er durch dich tun möchte, darin bist du in der Lage, für sein Reich Frucht zu bringen. In dem Bereich eines anderen bist du nicht in der Lage, Frucht zu bringen. Dein Erbteil ist von Gott für dich gegeben und für dein Leben vorbereitet und im Rahmen von diesem Erbteil bist du in der Lage, Frucht zu bringen. Und dein Nachbar ist in der Lage, in dem Rahmen seines Erbteiles Frucht zu bringen. Und unsere Sehnsucht muss sein, dass wir sagen, Herr, ich möchte erkennen, was dein Erbteil für mich ist. Ich möchte, dass du mir die Augen dafür öffnest, dass ich das sehen kann. Ich möchte, dass du mir in meinem Herzen eine Idee davon gibst, was du durch mich tun und wirken möchtest. Und dann kommt das in Gang, indem du sagst, Herr Jesus, lass mich erkennen, wie du das durch mich machen möchtest. Lass mich Situationen erkennen, wo du mich gebrauchen willst für meine Berufung, die ich von dir habe. Und dann kommt als nächstes, Herr, lass mich Hindernisse erkennen in meinem Leben, in meinem Denken, in meinem Herzen, die dem im Weg stehen, dass du das durch mich tun kannst, wofür du mich bestimmt hast. Und ich denke, ein Haupthindernis ist diese kleine Unzufriedenheit oder auch die größere Unzufriedenheit mit dem, was Gott mir anvertraut hat. Das kann eine echte Blockade sein. Und deswegen steht hier, die Messschnüre sind mir gefallen auf liebliches Land. Ja, mein Erbteil gefällt mir. Ich preise den Herrn, der mich beraten hat. Selbst des Nachts unterweisen mich meine Nieren. Ich habe den Herrn stets vor Augen. Weil er zu meiner Rechten ist, werde ich nicht wanken. Das gehört alles zusammen, dass wir wachsen können in der Bestimmung, die wir von Jesus haben. Ich möchte dir Mut machen. Wenn der Heilige Geist schon irgendwann mal zu dir gesprochen hat und dein Herz hat gebrannt, hat gesagt, ja, das ist meine Berufung. Und du guckst jetzt auf dein Leben und sagst, was ist denn davon schon zu sehen? Dann sage, geh zu Jesus und sagst, okay Herr, das nehme ich an. Du kennst den Weg dahin. Ich will nicht selber mich jetzt in eine Position bringen. Ich will nicht selber was tun, was so aussieht wie meine Berufung. Schaffe in meinem Leben die Berufung, für die du mich bestimmt hast. Erschaffe das in mir. Erschaffe das in meinem Leben. Erschaffe das in meinem Umfeld. Schaff Umstände, die mich darin wachsen lassen. Herr, ich will wachsen in dem, was du mir anvertraut hast. Und ich will erkennen, Jesus, wo in meinem Denken da Sachen verkehrt sind, wo ich das vielleicht falsch verstanden habe oder wo ich mutlos geworden bin, weil ich eine Enttäuschung erlebt habe oder wo ich Groll in meinem Herzen hege, weil irgendetwas nicht so geworden ist, wie ich meinte, dass es sein soll. Ich denke, dieser Groll im Herzen, was zu einer Bitterkeit wachsen kann, ist das Haupthindernis dafür, dass wir in unserer Berufung wachsen können. Jesus testet uns immer durch Situationen, wo wir uns ungerecht behandelt fühlen. Immer. Und dadurch wächst aber in uns die Substanz und die Reinheit, die uns fähig sein lässt, in unserer Berufung zu wachsen. Indem wir unser Herz von ihm reinigen lassen, von solchen bösen Gedanken. Indem wir ihm Raum geben, uns zu heilen und zu heiligen und gut zu machen. So. Jetzt möchte ich euch mal mit euch zum Matthäus 25 gehen. Matthäus 25, da ist es ab Vers 14. Denn es ist wie bei einem Menschen, der außer Landes reiste, seine eigenen Knechte rief und ihnen seine Habe übergab. Und einem gab er 5 Talente, einem anderen 2, einem anderen 1, einem jeden nach seiner eigenen Fähigkeit. Oder man könnte auch sagen, einem jeden nach seiner eigenen Berufung in diesem Zusammenhang. Und reiste außer Landes. Sogleich aber ging der, welcher die 5 Talente empfangen hatte, hin und handelte mit ihnen und gewann andere 5 Talente. So auch der die 2 empfangen hatte, auch er gewann andere 2. Der aber das eine empfangen hatte, ging hin und grub ein Loch in die Erde und verbarg das Geld seines Herrn. Nach langer Zeit aber kommt der Herr jener Knechte und rechnet mit ihnen ab. Und es trat herbei, der die 5 Talente empfangen hatte, und brachte andere 5 Talente und sagte, Herr, 5 Talente hast du mir übergeben, siehe, andere 5 Talente habe ich dazu gewonnen. Sein Herr sprach zu ihm, recht so, du guter und treuer Knecht. Über weniges warst du treu, über vieles werde ich dich setzen. Geh hinein in die Freude deines Herrn. Es trat aber auch herbei, der die 2 Talente empfangen hatte, und sprach, Herr, 2 Talente hast du mir übergeben. Siehe, andere 2 Talente habe ich dazu gewonnen. Sein Herr sprach zu ihm, recht so, du guter und treuer Knecht. Über weniges warst du treu, über vieles werde ich dich setzen. Geh hinein in die Freude deines Herrn. Es trat aber auch herbei, der das 1 Talent empfangen hatte und sprach, Herr, ich kannte dich, dass du ein harter Mann bist. Du erntest, wo du nicht gesät, und sammelst, wo du nicht ausgestreut hast. Und ich fürchtete mich und ging hin und verbarg dein Talent in der Erde. Siehe, da hast du das Deine. Der Herr aber antwortete und sprach zu ihm, böser und fauler Knecht. Du wusstest, dass ich ernte, wo ich nicht gesät, und sammle, wo ich nicht ausgestreut habe. So solltest du nun mein Geld den Wechslern gegeben haben, und wenn ich kam, hätte ich das meine mit Zinsen erhalten. Nehmt ihm nun das Talent weg und gebt es dem, der die 10 Talente hat. Denn jedem, der hat, wird gegeben und überreichlich gewährt werden. Von dem aber, der nicht hat, von dem wird selbst, was er hat, weggenommen werden. Und den unnützen Knecht werft hinaus in die äußere Finsternis, da wird das Weinen und Zähneknirschen sein. Wir sehen in diesem Vergleich, den Jesus sagt, dass den Knechten unterschiedliche Verantwortung gegeben wurde. Je mehr Talente, so übertrage ich das für meine Gedanken, desto mehr ist dem Menschen Verantwortung übertragen worden in Gottes Reich. Und das Kriterium war aber nicht, wie viel Frucht in Menge daraus entstanden ist, sondern ob aus dem anvertrauten Gut Frucht entstanden ist. Jesus hätte zu dem Menschen mit dem 1 Talent den gleichen Satz gesagt, über weniges warst du treu, über vieles wirst du gesetzt werden, geh hinein in die Freude deines Herrn, wenn er mit seinem eigenen Talent Gewinn erwirtschaftet hätte, wenn er Frucht gebracht hätte mit diesem 1 Talent. Und das ist ein weiteres Hindernis, glaube ich, dass wir meinen, wenn wir eine scheinbar nicht hohe Berufung haben, lohnt es sich nicht, danach zu streben. Und Jesus warnt uns ganz extrem davor, dass wenn wir eine Berufung haben, die nach unserer falschen Vorstellung irgendwie nicht hoch wäre, dann lohnt es sich auch nicht, danach zu streben. Das ist kreuzgefährlich. Wenn Jesus wiederkommt, wird er danach beurteilen, ob wir in dem gelebt haben, was er dir anvertraut hat. Und ich glaube, je geringer uns das selbst vorkommt, was uns Jesus anvertraut hat, desto geringer ist die Motivation, damit Frucht zu bringen. Das hätte der Teufel gerne so. Dann kommen noch diese teuflischen Gedanken dazu. Herr, du bist ein harter Knecht. Du bist ein harter Herr. Du erntest, wo du nicht gesät hast. Du willst von mir Dinge, deren Fähigkeit du mir gar nicht gegeben hast. Diese ganze pampische, trotzige Art in unserem Herzen. Jesus sagt, du böser und fauler Knecht, zu Leuten, die auf diese Weise mit dem anvertrauten Gut umgehen. Und es mag sein, dass in unseren Augen das so klingt, ich nehme das mal her, wenn jemand weiser ist zum Apostel oder zu einem apostolischen Dienst berufen, das wird ihn motivieren, danach zu suchen und zu streben. Aber was habe ich schon anvertraut bekommen? Woher soll meine Motivation kommen? Das ist die Mentalität von diesem Knecht mit dem einen Talent. Und Jesus sagt zu diesem Knecht, du böser und fauler Knecht. Jesus warnt uns vor so einem Denken. Wenn wir verstehen, was eine hohe Berufung mit sich bringt, werden wir wahrscheinlich sehr, sehr vorsichtig, danach zu streben. Weil, wenn wir Jesus anschauen, er ist der hohe Priester und Apostel unseres Bekenntnisses, so steht es in Gottes Wort. Jesus hat im höchsten Maß seine Berufung gelebt. Das können wir nicht überbieten. Das ist die höchste Berufung, die wir erreichen können, dass wir in dieser Art und Weise dienen wie Jesus. Und es kostet den gleichen Preis wie Jesus. Es kostet nicht, dass wir für unsere Sünde sterben. Das hat Jesus getan. Aber es gibt von den 12 Aposteln, soweit ich weiß, keinen, bis auf vielleicht Johannes, der nicht durch Gewalt umgebracht wurde. Das war der Preis für ihre Berufung. Wie oft ist Paulus missverstanden worden? Wie oft ist er geschmäht worden? Wie oft? Er hat es mal aufgelistet. Es gibt im 2. Korintherbrief mal so eine Zusammenfassung seines Leidens. Er ist ausgepeitscht worden. War das einmal gerechtfertigt? Ist er einmal zu Recht ins Gefängnis gesperrt worden? Ist er einmal gerechtfertigt verleumdet worden? Ist er einmal gerechtfertigt ausgepeitscht worden? Nein. Es war ungerecht. Und diese Ungerechtigkeit erleidet ein Apostel, wenn er im apostolischen Dienst dient. Und es ist wichtig, dass Menschen nach dieser Berufung streben, die sie von Gott bekommen haben. Aber jeder, der diese Berufung nicht hat, sollte keineswegs mit Neid auf eine apostolische Berufung schauen, sondern mit einem mitfühlenden, unterstützenden Herzen und sagen, das ist eine echte Berufung, die alles Fleisch tötet. Das ist echt der Hammer, in so einer Berufung zu dienen. Wenn wir Paulus angucken, wenn wir Petrus angucken, wenn wir gucken, was apostolischer Dienst ist. Also, wir sehen, Gott hat uns verschiedene Berufungen gegeben. Und ich habe das Bild Apostel absichtlich genommen, weil das immer so für das Fleisch so ausschaut, als ist das das höchste Level und dafür bin ich eh nicht bestimmt, also brauche ich mir gar keine Mühe zu geben. Wir haben Verantwortung für das Talent, was uns Jesus anvertraut hat. Für den Bereich unserer Berufung, den er dir und mir anvertraut hat. Dort müssen wir suchen, dort müssen wir graben, dort müssen wir wachsen. Dafür müssen wir Zeit reservieren am Ende. Nicht, dass wir nicht auf Arbeit gehen sollen, aber wir müssen überlegen, in welchem Umfang das Leben in unserem weltlichen normalen Alltag alles platt machen darf, damit ein Wachstum in einer Berufung gar nicht aufkommen kann. Das habe ich vorhin damit gemeint. Eine Berufung hat einen Preis. Du kannst niemals in deiner Berufung wachsen, wenn du dafür nicht Dinge in deinem Leben umstellst. Ich möchte noch auf eine Sache eingehen. Also nochmal kurz zusammengefasst diesen letzten Abschnitt. Jesus hat die höchste Berufung gelebt als Sohn Gottes und als Mensch und hat dafür den höchsten Preis bezahlt. Je höher eine Berufung ist, desto mehr kostet es unser eigenes Fleisch, unser Sein, unser Recht, unser Ansehen, all das. Das ist, glaube ich, biblisch tief verankert. Jesus sagt, wer der Größte von unter euch sein will, der sei euer aller Diener. Und er hat es vorgemacht, was das heißt. Er hat nicht gesagt, dass es verkehrt ist, nach einer großen Berufung und Begabung oder nach einem großen Dienst zu streben. Aber er hat gesagt, was der Weg dahin ist. So, und jetzt das Zweite. Wenn wir wachsen wollen, und das sollen wir in unserer Berufung, muss es in unserem Leben Umstellungen zur Folge haben. Wir können nicht durch den Tag gehen, ohne mit unserem Herzen mit Jesus verbunden sein, ohne in seinem Wort zu suchen und parallel dazu erwarten, dass der Umfang unserer Berufung oder das in Existenz kommen unserer Berufung wächst. Das, wofür wir bestimmt sind, wächst in dem Maß, wie wir dem Raum geben in unserem Leben. Und damit meine ich nicht, dass es damit zusammenhängt, dass wir aufhören müssen mit Arbeiten. Es hängt damit zusammen, wie arbeite ich? Gebe ich dem Heiligen Geist Raum in meiner Arbeit? Suche ich Jesus dabei, wenn ich nicht weiterkomme mit einer Frage, die ich zu lösen habe bei der Arbeit? Bin ich mit meinen Arbeitskollegen aufrichtig? Stehe ich für Jesus, wenn es drauf ankommt? Bin ich meinem Chef gegenüber loyal? Solche Dinge entscheiden, ob wir wachsen können in unserer Berufung. Und darüber hinaus suche ich dem Herrn im Gebet, suche ich die Gemeinschaft mit ihm, suche ich wirklich danach, ihn zu finden. Jesus präsentiert sich nicht, er verkauft sich nicht billig, er lässt sich suchen, weil er der Sohn Gottes ist. Und weil er weiß, dass wenn wir ihn gesucht haben, das in unserem Herzen eine Veränderung schafft, die notwendig ist, damit wir das aufnehmen können, was er gibt. Also, wir können nicht sagen, Herr, du hast mir eine in meinen Augen geringe Berufung anvertraut, deswegen ist es eigentlich unbedeutend, ob ich danach suche, ob ich darin lebe oder ob ich das austeile, ob ich darin wachse. Und da, weil das auch so gering ist in meinen Augen, lohnt es sich auch nicht, dafür Zeit zu investieren. Das führt uns zu diesem Verhalten oder zu diesem Ergebnis wie diesem Knecht mit dem einen Talent. Übrigens sieht der Herr nicht auf das, was vor Augen ist, sondern er sieht das Herz an. Und das ist kostbar für ihn. Jesus sieht im Hintergrund die Gemeinde wahrscheinlich mit anderen Augen als wir. Er sieht Dinge als groß an, die wir als klein anschauen, und er sieht Dinge als klein an, die wir als groß anschauen, unter Umständen. Wir müssen, wenn wir an unsere Berufung denken, Jesu Blick bekommen auf unser Leben. Und das kann niemand, diese Aufgabe kann uns niemand abnehmen, indem wir dieses Suchen danach bei Jesus, nimmt dir niemand ab. Geht einfach nicht. So, und ich möchte auf einen Bereich Berufung eingehen, der irgendwie, denke ich, oft außer Acht gelassen wird, wenn wir an Berufung denken. Das ist im 1. Petrus, im Kapitel 2, wieder der Vers 10. Also die beiden Kernverse sind heute 2. Petrus 1, Vers 10 und 1. Petrus 2, Vers 10. Da steht, ab Vers 9 schon, ihr aber seid ein auserwähltes Geschlecht, ein königliches Priestertum, eine heilige Nation, ein Volk zum Besitztum, damit ihr die Tugenden dessen verkündigt, der euch aus der Finsternis zu seinem wunderbaren Licht berufen hat, die ihr einst nicht ein Volk wart, jetzt aber Gottes Volk seid, die ihr nicht Barmherzigkeit empfangen hattet, jetzt aber Barmherzigkeit empfangen habt. Also der eigentliche Vers ist der Vers 9. Ihr aber seid ein auserwähltes Geschlecht, ein königliches Priestertum, eine heilige Nation, ein Volk zum Besitztum, damit ihr die Tugenden dessen verkündigt, der euch aus der Finsternis zu seinem wunderbaren Licht berufen hat. Und das ist ein ganz umfangreicher Bereich, was es bedeutet, als Priester zu leben, zu dienen und in dieser Berufung zu sein. Das, glaube ich, steckt auch in jeder Dienstberufung drin, eine priesterliche Haltung. Dazu möchte ich das Buch vom Arthur Katz extrem wärmstens empfehlen. Man kann da nicht durchschwatten, man kann das nicht so schnell mal weglesen, aber Arthur Katz beleuchtet ganz stark den Bereich, was ist eine apostolische Gemeinde, und man könnte auch sagen, was ist eine neutestamentliche Gemeinde. Und er geht davon aus, das Priestertum auszulegen, was im Alten Testament beschrieben ist. Ich möchte da nur einen kleinen Aspekt daraus nehmen. Priester sein heißt, ich stehe für jemand anders vor Gott ein. Und wenn hier steht, ihr aber seid ein auserwähltes Geschlecht, ein königliches Priestertum. Das ist ein Teil unserer Berufung. Das ist eine Basisberufung für jeden von uns. Bei dem einen wird das stärker, wird zu einem echten Dienst, dieses andere Leute zu Gott bringen, vor Gott tragen. Und bei anderen ist es einfach nur die Basis für jeden anderen Dienst, den wir tun. Aber unser Wachstum und unsere Berufung muss auf dieser Grundlage stehen, dass wir uns und unsere Geschwister zu Jesus bringen und dass wir von Jesus empfangen und davon weitergeben. Das ist so für mich kurz zusammengefasst, was ein Priester tut. Ein Priester bringt Last, Schuld, Probleme zu Jesus und empfängt von Himmel Lösungen, Reinigung, Sühnung, Heilung und all das, was Jesus geben möchte. Und das ist ein Dienst, der geschieht im Verborgenen. Und das ist ein Dienst, der erstmal jedem offen steht. Und das ist mir ganz, ganz stark auf dem Herzen. Ich möchte euch ermutigen. Wir sind als Gemeinde existenziell davon abhängig, dass wir füreinander beten. Dass wir dafür beten, dass wir durchkommen, dass das die Berufung Jesu, die jeder von uns hat, muss in Existenz kommen. Weil Jesus uns viel anvertraut und weil Jesus uns auch, wenn er wiederkommt und wir vor ihm stehen, fragt er uns danach. Und wir sind nicht als Individuen in dieser ganzen Sache geschaffen, dass es jeder für sich macht. Wir sind abhängig voneinander. Und das Erste, was wir tun sollen, wofür wir verpflichtet sind, ist, uns gegenseitig zu Jesus bringen. Es reicht nicht, dass das jeder für sich selbst macht. Du musst das für deinen Bruder und für deine Schwester machen. Und dein Bruder und deine Schwester muss das für dich machen. Wir brauchen das, dass wir einander zu Jesus bringen. Dadurch kommt Himmel auf die Erde. Priesterdienst heißt, den Himmel auf die Erde holen. Heißt, das Göttliche hineinbringen in die ganze Not. Heißt, das Göttliche hineinbringen in das ganze Versorgen. In all das, was mies ist. Priesterdienst bringt das, was von Gott ausgeht, hinein in das, was ungöttlich war, damit es geheiligt wird, damit es verändert wird. Und ich sag's mal so direkt, du hast eine hohe Verantwortung. Wenn du das schleifen lässt, kann Gott unter Umständen bei deinem Bruder oder bei einer Schwester bestimmte Dinge nicht tun, weil er auf dein Gebet wartet. Das ist wirklich notwendig, dass wir das empfangen, annehmen, ernst nehmen und so füreinander vor Gott einstehen. Das ist ein kleiner Aspekt von dem, ihr aber seid ein auserwähltes Geschlecht, ein königliches Priestertum, eine heilige Nation, ein Volk zum Besitztum. Und indem wir beten, auch für andere Leute beten oder für Situationen beten, formt sich in uns eine spezielle Richtung, wo unser Gebet speziell hingeht. Für den einen kann es sein, er fiebert vor dem Herrn für praktische Lösungen. Und jemand anders fiebert vor dem Herrn für Veränderungen in Herzen von Leuten. Und so formen sich Berufungen, indem wir Priesterdienst tun, indem wir Fürbitte tun, indem wir uns einander vor Gott bringen. Das ist auch ein Weg, auf dem Jesus Berufungen formt. Aber es wird keine Berufung geben, in der wir leben, ohne Gebet. Das ist wirklich die Grundlage. Unsere Grundberufung ist es, zu beten. Und darüber hinaus gibt es diesen speziellen priesterlichen Dienst, wo Leute auch das richtig als Berufung leben, vor dem Herrn zu stehen und im Gebet zu sein. Und das ist ihr Dienst. Ihr kennt es vielleicht in Kansas City, diese Truppe, inzwischen heißen sie IHOPE. Und der Gründer dieser ganzen Bewegung, der Mike Bickle, hat als Berufung angenommen, von Gott angenommen, ich bin berufen, um vor dem Herrn zu stehen und zu beten und ihm Anbetung und Gebet zu bringen. Und das hat er als Fulltime-Job gemacht. Und das hat er über, soweit ich weiß, 20 Jahre gemacht, bevor es zu einer größeren, inzwischen weltweit bedeutsamen Bewegung geworden ist. Und ich kann mir schon vorstellen, wenn er gefragt wird, was machst denn du? Ja, mein Dienst ist beten. Das klingt jetzt vor uns, weil der Gott auch was Großes draus gemacht hat, gut. Und wir würden auch sagen, super, das ist stark, klar, mach das. Aber ich denke, für ihn war es auch ein ganzes Stück Sterben, zu sagen, okay, das ist mein Dienst. Ich tue das. Und ich möchte euch ermutigen, dass wir das annehmen. Wir sollen wachsen, wir sollen groß werden in den Berufungen, die Jesus jeden von uns gegeben hat. Und das beginnt, indem ich bete für bestimmte Dinge. Das beginnt, indem ich für technische Lösungen bete, wenn ich in dieser Berufung mehr bin. Es beginnt, indem ich für jemanden bete, dass er zum Glauben kommt, wenn ich mehr in der evangelistischen Berufung bin. Das beginnt, dass ich für Gemeinden bete, dass sie zurechtkommen, wenn diese Berufung in die apostolische Richtung geht. All diese Ausprägungen von Berufung beginnen in einem Beten und Empfangen von Jesus, in der Gemeinschaft mit ihm. Und jetzt möchte ich euch noch zum Abschluss 1. Korinther 12 was vorlesen. Erster Korinther 12, ab Vers 12. Denn wie der Leib einer ist, und viele Glieder hat, nochmal, Ich bin verrutscht in der Zeile. Denn wie der Leib einer ist und viele Glieder hat, alle Glieder des Leibes aber, obwohl viele, ein Leib sind, so auch der Christus. Denn in einem Geist sind wir alle zu einem Leib getauft worden, es seien Juden oder Griechen, es seien Sklaven oder Freie, und sind alle mit einem Geist getränkt worden. Denn auch der Leib ist nicht ein Glied, sondern viele. Wenn der Fuß spräche, weil ich nicht Hand bin, gehöre ich nicht zum Leib, gehört er deswegen nicht zum Leib? Und wenn das Ohr spräche, weil ich nicht Auge bin, gehöre ich nicht zum Leib, gehört es deswegen nicht zum Leib? Wenn der ganze Leib Auge wäre, wo wäre das Gehör? Wenn ganz Gehör, wo der Geruch? Nun aber hat Gott die Glieder bestimmt, jedes einzelne von ihnen am Leib, wie er wollte. Wenn aber alles ein Glied wäre, so wo wäre der Leib? Nun aber sind zwar viele Glieder, aber ein Leib. Das Auge kann nicht zur Hand sagen, ich brauche dich nicht, oder wieder das Haupt zu den Füßen, ich brauche euch nicht, sondern gerade die Glieder des Leibes, die schwächer zu sein scheinen, sind notwendig. Und die uns, die weniger ehrbaren am Leib zu sein scheinen, die umgeben wir mit größerer Ehre. Und unsere Nichtanständigen haben größere Wohlanständigkeit. Unsere Wohlanständigen aber brauchen es nicht. Aber Gott hat den Leib zusammengefügt und dabei dem Mangelhafteren größere Ehre gegeben, damit keine Spaltung im Leib sei, sondern die Glieder dieselbe Sorge füreinander hätten. Und wenn ein Glied leidet, so leiden alle Glieder mit. Oder wenn ein Glied verherrlicht wird, so freuen sich alle Glieder mit. Ihr aber seid Christi Leib und einzeln genommen Glieder. Und die einen hat Gott in der Gemeinde eingesetzt, erstens als Apostel, zweitens andere als Propheten, drittens als Lehrer, sodann Wunderkräfte, sodann Gnadengaben, Heilungen, Hilfeleistungen, Leitungen, Arten von Sprachen. Sind etwa alle Apostel, alle Propheten, alle Lehrer, haben alle Wunderkräfte, haben alle Gnadengaben der Heilungen, reden alle in Sprachen, legen alle aus, eifert aber um die größeren Gnadengaben. Und einen Weg noch weit darüber hinaus zeige ich euch. Das geht es dann um die Liebe. Aus diesem ganzen Text möchte ich 2, 3 Sachen rausnehmen. Das erste, wenn der Fuß spräche, weil ich nicht Hand bin, gehöre ich nicht zum Leib, gehört er deswegen nicht zum Leib. Das ist das, was ich vorhin in dem technischen Bereich so erklären wollte. Wenn der Fuß spräche, weil ich nicht Hand bin, ist es nicht so, dass es zuerst davon ausgeht, ja, weil ich nicht das bin, deswegen habe ich auch keine richtige Berufung von Jesus. Das geht meistens auf dieser Weise. Kaum jemand wird sagen, ja, weil du nicht die Berufung hast wie ich, deswegen wirst du nicht geachtet in unserer Truppe oder deswegen gehörst du nicht richtig dazu. Ich glaube, das denkt und sagt kaum jemand. Ist mir noch nicht vorgekommen. Aber von mir aus, dieser Gedanke von Minderwertigkeit, weil ich Fuß bin, deswegen gehöre ich nicht zum Leib und nicht die Hand. Das ist eher in uns drin. Und das ist eher der Kampf, den wir führen müssen, dass wir sagen, Herr, deine Berufung ist gut und ist heilig. Und ich fürchte mich, ich habe Ehrfurcht vor dir und will mich davor hüten, diese Berufung zu vernachlässigen. Und ich werde fröhlich Fuß sein, weil du hast mich mit allen Fähigkeiten ausgestattet, Fuß zu sein, wenn du ein Fuß bist. Mir fehlt wirklich momentan die echte Entsprechung, wie man das übertragen könnte. Aber es ist einfach ein Beispiel für die verschiedenartigen Funktionen. Ein Fuß hält Belastung aus, trägt die ganze Sache voran. Aber wenn die Hand nichts tut, kann der Fuß den Körper lange wohin bewegen und es passiert nichts. Die Hand muss das dann tun, wofür sie dorthin gebracht wurde vom Fuß. Oder was hier weiter steht. Wenn das Ohr spräche, weil ich nicht Auge bin, gehöre ich nicht zum Leib. Gehört es deswegen nicht zum Leib? Das ist so tief in uns drin, weil ich nicht das bin und habe, was der andere ist und hat. Deswegen bin ich benachteiligt. Das ist so eine tiefe Lüge in uns. Deswegen steht das auch hier. Und da will der Heilige Geist ran. Und er will uns auffordern, ermutigen und auch mit Ehrfurcht erfüllen, dass wir sagen, Herr, was du mir gegeben hast, darin will ich dir dienen. In diesem Bereich möchte ich wachsen. Lass mich doch dieses weite Feld erkennen, in dem ich dienen soll. Lass mich doch mein Erbteil erkennen. Lass mich doch die weiten Grenzen meines Erbteils erkennen und sagen, ja, mein Erbteil gefällt mir. Das möchte der Heilige Geist. Und ein zweiter Aspekt von dieser ganzen Leibgeschichte ist, Wenn ein Glied leidet, leiden alle anderen mit. Wenn ein Glied verherrlicht wird, freuen sich alle mit. Wenn jemand für das verherrlicht wird, wo er an dem gearbeitet und gedient hat, wofür er berufen ist, dann ist das für mich eine Freude. So steht es in Gottes Wort. Und wenn das nicht so ist, dann brauche ich Veränderung. Und umgedreht, wenn jemand in Schwierigkeiten ist in seiner Berufung, dann stehe ich dafür ein. Dann leide ich mit. Das ist, wie wir als Leib funktionieren. Wir brauchen, dass wir das erkennen, dass der Heilige Geist uns das offenbaren darf. Noch ein weiterer Aspekt von der ganzen Leib, von diesem Leibzusammenhang ist, dass es für mich eine Motivation ist, nicht zu sündigen. Dass ich weiß, dass ich mit meinen Geschwistern in einem Leib verbunden bin, wo sich der Schmerz am Finger auf den gesamten Leib auswirkt. Soll und muss für mich eine Motivation zu sein, sagen, Herr, okay, ich möchte, dass du mich vor Sünde bewahrst. Ich möchte, dass dort, wo es passiert ist, du mich überführst, dass ich davon umkehren kann. Weil ich auch in Bezug auf Sünde nicht für mich selber lebe, sondern für den gesamten Leib. Und das ist eine Hilfe für uns, uns auch vor Sünde zu bewahren und unser Herz dafür zuzumachen. Für Versuchungen, wenn wir wissen, dass ich das nicht, dass es nicht meine reine Privatsache ist. Okay. Vater, wir danken dir dafür, dass du uns dein Wort gibst. Und Herr, es ist so, dass wir das gar nicht so mit einmal alles ergreifen und begreifen können. Und ich bitte dich darum. Und ich kann es auch nicht so sagen, wie du das vielleicht sagen würdest, dass es jeder auch für sich selber verstehen kann. Aber bitte, Heiliger Geist, mach in uns dein Wort lebendig, dass wir Sehnsucht danach bekommen, das Leben zu leben, wofür du uns bestimmt hast, Herr. Dass wir nicht mehr davon loslassen. Ich bitte dich für jeden unter uns, der losgelassen hat und der irgendwie diese Berufung, die du gegeben hast, weggelegt hat, weil sie irgendwie jetzt nicht angesprochen wurde oder weil es irgendwie noch nicht die Gelegenheit gab, weil niemand danach gefragt hatte. Vater, späte in Jesu Namen, dass du das erwächst, was du an Berufungen unter uns gegeben hast. Und Heiliger Geist, mach uns lebendig, wo wir als Leib in Teilen tot geworden sind, wo Glieder in ihrer Funktion abgestorben sind. Vater, erfüll uns mit neuem Leben. Komm bitte, Heiliger Geist, schaffe neue Hoffnung, wo der Hoffnungslosigkeit gekommen ist. Und schaffe neue Motivation, nach der Berufung zu suchen, die du gegeben hast. Heiliger Geist, lass uns an dieser Stelle nicht so bleiben, wie wir sind. Komm bitte durch und erwecke du in jedem von uns das Verlangen, noch mehr danach in der Berufung zu leben. Herr, wir brechen die Lüge, dass es irgendwie nicht gehen würde, wenn es niemand sieht. Jesus, du hast Berufungen gegeben. Du bist das Haupt. Wir geben dir wirklich den Raum, Herr, und den Freiraum, dass du uns als Leib formst und baust und jede Auswirkung, die du geplant hast, soll sich auswirken. Herr, jeder Dienst, den du mit uns geplant hast, soll in Existenz kommen. Jesus, jede menschliche Einschätzung von Berufung, Herr, soll in den Hintergrund treten, dass offenbar werden kann, wie du die Dinge siehst. Reinige unser Herz, Herr, wo wir irgendwie stinkig geworden sind, dass die Berufung meines Bruders oder meiner Schwester nicht meine ist. Herr, reinige uns bitte davon. Nimm das raus aus unseren Herzen. Bring uns durch, wo das der Fall geworden ist, dass wir mit Freude und mit Sehnsucht das annehmen, wofür du uns berufen und bestimmt hast. Heiliger Geist, wir wollen dir gerne Raum geben, dass du das Wort in uns lebendig machst und dass du etwas in unserem Herzen veränderst. Ja. Amen.